Die WM ist seit wenigen Tagen vorbei und wir blicken ein letztes Mal zurück. Was war gut, was war schlecht, was hat uns begeistert, was hat uns verstört und was war das eigentlich für eine absurde Liebesbeziehung zwischen Infantino und Trump?
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Podcast in euren Podcast-Apps abonniert, die Glocke einschaltet und eine 5-Sterne-Bewertung gebt.
Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Salz und Stroh, die Fußballshow.
Fritz und Stroh, die WM-Show, um genau zu sein, ein allerletztes Mal heute für euch. Wir blicken zurück auf die vergangene WM und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Recap hier, um abzuschließen mit dieser Weltmeisterschaft. Michael, hast du eine Träne im Knopfloch? Freust du dich, dass es vorbei ist? Wie sind deine Gefühle und hallo?
Hallo zusammen. Meine Gefühle sind gemischt, muss ich sagen. Also auf der einen Seite vermisse ich jetzt so ein bisschen diesen alltäglichen Fußball-Wahnsinn, alltäglicher Live-Fußball. Auf der anderen Seite hatte das Turnier so viele Lowlights, sowohl im sportlichen als auch im dem Sinne, der drumherum war, dass man eigentlich nur froh sein kann, dass es jetzt bald wieder Richtung halbwegs reguliertem Vereinsfußball geht und wieder das gewohnte Bild abzugeben ist. Es gibt wieder den ganz normalen Hass untereinander. Es wird nicht mehr miteinander geschunkelt, sondern es wird gegeneinander geschossen. Back to the roots.
Ja, aber was den Unterhaltungsfaktor angeht, können wir uns, glaube ich, nicht beschweren, was die WM angeht. Ne? Also wir wurden viele Wochen und diesmal wirklich sehr viele Wochen, ich glaube, am Ende waren es 6 oder so, ne, insgesamt von Spieltag 1 bis Finale. Die größte WM, die wir jemals gesehen haben, mit der Erhöhung auf 48 Teams. Wir wurden auf jeden Fall unterhalten. Natürlich, du sagst es auch schon, teilweise mit Shitshow, teilweise natürlich auch mit Highlights, die wir gesehen haben. Wir werden heute nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen. So, was ist für uns herausgestochen, positiv, wie negativ, auf dem Platz, neben dem Platz, im Internet. Und werden das für euch nochmal ein bisschen einordnen. Aber ja, also bei allen Störfaktoren, die wir gesehen haben, ne, die muss ich ja gar nicht direkt hier alle auflisten. Es ist dann doch schon so, nicht mal diese ganzen Störfaktoren können einem diesen Fußball kaputt machen. Und man fragt sich mittlerweile, was kann einem überhaupt noch den Fußball kaputt machen? Weil am Ende, du sagst es auch, ja, sind wir alle Fußballfans und freuen uns, wenn da 5, 6 Spiele am Stück hintereinander am Tag laufen und gucken es natürlich auch. Wir sind ja alle Teil des Problems.
Ja, vielleicht ist es für uns dann noch mal eine andere Situation, weil wir ja durch unsere schaffende Aktivität, die wir hier haben, dass wir dadurch einfach noch mal einen zusätzlichen Blick auf die Sache bekommen, dass wir also einen Mehrwert dadurch haben, wenn möglichst viel Schmu passiert.
Das stimmt.
Weil ich habe tatsächlich auch von sehr vielen so aus meinem privaten Umfeld auch gehört, dass es teilweise jetzt einfach unerträglich war und dass es endlich vorbei ist und dass so viel Scheiße da passiert ist, dass es keinen Spaß gemacht hat und dass man teilweise uns brauchte, damit es irgendwie erträglich war. Also vielleicht ist unsere Sicht da etwas gefärbt davon, dass wir natürlich damit Content erzeugen und ja.
Ja, es ist ja die Frage, hättest du es dir auch so angeguckt, wenn du jetzt keinen Podcast machen würdest?
Naja, also wahrscheinlich hätte ich es mir auf eine andere Art und Weise angeguckt. Also ich meine, wir hatten ja mal die Situation, dass wir insgesamt podcast-technisch pausiert haben. Und da habe ich auch gerne Fußball geguckt, aber halt
das
anders.
Das meine ich nämlich, ne? Ja, aber es ist ja nicht so, also du hättest ja dann wahrscheinlich trotzdem geguckt, genau.
Hätte ich jetzt das nicht geguckt, weil ich mir gedacht hätte, ganz ehrlich, diese ganze USA-Scheiße und die Selbstinszenierung von Trump und Infantino und wie sie sich da dran aufgeilen und wie sie da wirklich aus dem Fußball noch das Maximum rausholen, was man da rausholen kann, ausquetschen, auswringen, ausmelken, habe ich keinen Bock drauf. Fühle ich nicht. Ja. Und dann sind die Franzosen auch noch stark,
und solche Sachen. Zu allem Überfluss, ja. Ja, klar, also wie gesagt, die Negativpunkte, die liegen ja alle auf der Hand, das stimmt schon. Aber am Ende hatte ich trotzdem bei dieser WM das Gefühl, dass der Fußball irgendwie doch nochmal bewiesen hat, es ist irgendwie das einzige Medium, das einzige Ding auf der Welt, was so viele Menschen dann doch in einem verbindet, ne? Also ich meine, die höchsten Zuschauerzahlen in den Stadien, die höchsten Zuschauerzahlen, die zugeguckt haben, das ist ja nicht von der Hand zu weisen und 6 Wochen lang war nur WM-Thema. Also egal, wo du warst, ob du im Büro warst, im Supermarkt, zu Hause, bei den Eltern, so irgendwo war immer Gesprächsthema WM. Der hat gerade gespielt, wie siehst du das? Das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, was sich dann durchzieht. Und da, finde ich, zeigt sich schon nochmal die Größe und Bedeutung des Fußballs bei allen Störfaktoren, dass das trotzdem so durchgezogen wird, ne?
Ja. Ja, Gesprächsbedarf gab es natürlich dann im Positiven wie im Negativen. Also,
ja, klar.
Ja, der Fußball an sich, der ist in Deutschland ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Ich verstehe auch, glaube ich, den Punkt, worauf du hinaus willst, dass ja, egal, dass es ja fast schon traurig ist, wie egal es ist, wie
ja,
sehr
es ist traurig.
Ein Turnier oder wie sehr die Sportart kapitalisiert wird. Ich meine, dass das Business ist, das ist ja schon seit Jahren so. Aber das hat man in den USA jetzt nochmal wirklich mit allen möglichen Sachen. Also Dynamic Pricing, die Preise fürs Parken, dann teilweise Entscheidungen durch die FIFA, die Macht, die die USA auf das Turnier ausüben konnte. Klar, da hat man dann immer gesagt, ja, Donald Trump, aber am Ende ist es ja trotzdem der Staatsapparat, der da Einfluss nimmt auf ein Fußballturnier. Und ein Staatsapparat, der auf ein Fußballturnier Einfluss nimmt, ist das Schlimmste, was dem Fußball jemals passiert ist.
Ja,
und wir gehen drüber hinweg, weil der Entertainment-Faktor gestimmt hat.
Ja, das ist traurig. Müssen wir natürlich gleich nochmal drüber sprechen, über die ganze rote Karte-Nummer mit Balogun. Aber vielleicht zum Start einfach mal ein Zitat von Gianni Infantino. Nach dem Finale hat er gesagt über die Weltmeisterschaft: Man kann eine perfekte Weltmeisterschaft nicht so inszenieren, wie diese Weltmeisterschaft abgelaufen ist. Ich glaube, wir müssen neues Vokabular erfinden, neue Wörter, um den Erfolg dieser Weltmeisterschaft zu beschreiben.
Ich wette, seine Zunge stinkt nach Donald Trumps Arschloch. Sorry, ich möglicherweise steigere ich mich jetzt so langsam rein in eine nachträgliche Wut auf dieses Turnier. Dann halt mich auf. Aber dieser Mann ist so untragbar über die gesamte Zeit geworden, dass es für mich unverständlich ist, wie der Mann überhaupt noch einen Job haben kann.
Aber da ist das Problem an diesem Zitat nicht vielmehr, dass es auch noch stimmt. Also, weil wenn du jetzt nur auf die Zuschauerzahlen blickst, auf die Einnahmen, die da generiert wurden, auf die ganzen Spiele, die es gab, es ist ja wirklich die erfolgreichste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Das ist, glaube ich, eher das Problem,
Das kannst du kannst doch nicht, 30 Spiele mehr haben. Oder weiß ich nicht, 20, 30 Spiele mehr haben in einem Turnier und dann sagen, guck mal, wie viele Zuschauer wir hatten.
Das stimmt natürlich irgendwo, ja, aber auch was die Vermarktung angeht, ne, das sind natürlich Dimensionen, das hat es alles noch nie gegeben, natürlich auch bedingt dadurch, dass es einfach viel mehr Spiele sind, klar. Aber er hat ja sogar auch noch einen Punkt, ne? Und das finde ich so ekelhaft an diesem Zitat.
Ja,
ne?
Das ist mir zu einfach. Den Punkt, den er hat, ist, dass er dem einfachen Menschen, demjenigen, der Fußball verfolgt aus Leidenschaft und der aus normalen Verhältnissen kommt, dass demjenigen, du teilst übrigens noch den Bildschirm, dass demjenigen gar nicht die Chance gegeben wird, das zu gucken, weil es nur noch ein Sport wird für Menschen, die sich leisten können, ins Stadion zu fahren, was unerträglich große Preise gewesen sind. Und da dann hinzugehen, ja, wir haben so viele Einnahmen wie noch nie und wir haben so viele Zuschauer wie noch nie, das ist doch alles nur dummes Gerede, weil man die Rahmenbedingungen so pervers gestalten hat, dass am Ende dieses Ergebnis rauskommt. Und ich weigere mich auch nur im Ansatz, einen Zentimeter abzurücken davon, dass dieses Zitat nach Donald Trumps Arschloch riecht.
Ja.
Und schmeckt.
Absolut, also ich bin natürlich vollkommen auf deiner Seite, was das angeht, ne? Aber das finde ich noch so eine Ekligkeit obendrauf, ne? Dass es halt dann in dem Moment nicht mal gelogen ist, was der Mann sagt. Andere Sachen waren gelogen, wie zum Beispiel die ganze rote Karte zurückgenommen für Bellingham. Das war von hinten bis vorne eine absolute Farce und wahrscheinlich das Schlimmste, was die FIFA jemals gemacht hat, ne? Also da mal mit dem Skandal hier direkt einzusteigen. Der Mann sieht eine rote Karte und Donald Trump ruft bei Gianni Infantino an, gibt das auch noch alles im Endeffekt zu. Also da ist die Korruption wirklich komplett gläsern. Also da versucht nicht mal mehr jemand irgendwas zu vertuschen. Ruft bei Infantino an und sagt, ja, da könntest du das so mal anschauen. Ich glaube nicht, dass das eine rote war. Und die FIFA crasht ihre eigenen Regeln und setzt diese Strafe einfach auf Bewährung aus, damit der im nächsten Spiel für die USA spielen kann. Und das ist eigentlich ist es der größte Skandal, den die FIFA je produziert hat.
Ja, also da man hat ja wenigstens, die FIFA war ja immer schon ein korrupter Haufen, so, das weiß man ja, dafür fließt da zu viel Geld. Gerade ne, aus den arabischen Ländern weiß man, dass da hier und da schon mal das ein oder andere Millionchen über den Tisch geht. Das ist alles nicht cool, aber es sind alles Dinge, die immer erst im Nachhinein rausgekommen sind und danach sind dann Köpfe gerollt. Ob es jetzt Sepp Blatter ist oder Michel Platini oder wie auch immer. Bei Gianni Infantino ist es einfach so, dass das vor aller Leute Augen passiert und er bleibt.
Ja. Und wird auch gefeiert für seine Erfolge, die er dann verkündet. Ne?
Also ich glaube, Gianni Infantino ist keiner, der jetzt bejubelt wird, wenn man ihn auf der Straße sieht.
Nein, das ist richtig, aber er hat halt leider noch genug Rückhalt von den anderen Verbänden, ne? Also von den Landesverbänden. Und das reicht aus im Endeffekt, ne? Um in dieser Position zu bleiben, weil er denen nämlich schön erzählen kann, guck mal hier, was ich hier für Geld reinhole mit meinen Turnieren, die ich ausrichte. Und das reicht im Endeffekt. Und wenn ein Teil des Deals dann halt ist, dass man so einen Spieler von einem Gastgeberland dann halt doch spielen lässt, obwohl er eine rote Karte bekommen hat, dann ist es so.
Ja, wobei man sagen muss, die UEFA jetzt ja schon irgendwie eine kleine Gegenposition angenommen hat, ne?
Ja, aber das ist auch wirklich, das sind die am tiefsten hängenden Früchte überhaupt, was die UEFA da abgreift. Aber ja, du hast natürlich recht, die UEFA wirkt dagegen wie die Heilandsarmee.
Ja. Das ist schon extrem, ne? Also das ist natürlich in gewisser Weise gratis Applaus, aber es ist ja trotzdem ein politisches Statement.
Ja, das ist richtig, ne? Aber so aus der Position heraus, noch schlimmer als die FIFA kann man nicht sein, also nimmt man das gerne mit an in dem Moment.
Ja, also das ist für mich auch unbestreitbar, der größte Skandal, wie gesagt, der staatliche Eingriff des Gastgeberlandes in den Sport ist der größte Skandal, hat diktatorische Züge.
Ja. Also das auch geil, hat auch wie das mit Demokratie nichts mehr
zu tun.
Genau, ne, also wie das zustande kam, der Anruf von Trump bei Infantino und dann wurde diese Entscheidung, die wäre normalerweise von der FIFA wohl in so einem Ausschuss diskutiert worden, wo irgendwie jede Menge Leute dran beteiligt sind. In dem Fall war komischerweise nur eine Person von der FIFA beteiligt, die da diese Entscheidung durchgewunken hat. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das so koscher war in dem Moment.
Und jetzt überleg mal, bei der WM in Katar oder in Russland hätte es eine derartige Einmischung gegeben, was das für einen weltweiten Skandal ausgelöst hätte. Das hätte wahrscheinlich zur Folge gehabt, dass der russische oder der katarische Verband erhebliche Konsequenzen zu befürchten hätte. Man hätte vielleicht sogar politische Konsequenzen daraus gemacht. Ja, dass man hätte wahrscheinlich medial dazu aufgerufen, diese Länder aus dem Sport auszuschließen oder zu boykottieren. Gut, Russland hat einen anderen Weg gewählt und wurde dann auch ausgeschlossen.
Ja.
Aber das hatte dann mit dem Turnier weniger zu tun. So, und die USA, also wo ist der Aufschrei? Wo sind hier die, wo wird die USA für die nächsten Turniere ausgeschlossen oder mal ins Gespräch gebracht, dass das etwas ist, was man in einer demokratisch geprägten Welt nicht, dass das nicht geht?
Ja, absolut. Also das bleibt einfach aus, ne, weil alles irgendwo in einem Klüngel verwaltet von Gianni Infantino bleibt und ja, da einfach nicht reagiert wird in die Richtung. Hat sich so ein bisschen andere Entscheidung, die auch so in die Richtung geht, der somalische Schiedsrichter am Anfang der WM, ne, der einfach nicht ins Land gelassen wurde, weil gesagt wurde, der hat irgendwie Verbindungen zu Terrororganisationen, ja. Auch so eine Entscheidung der USA, ne, die keinen Schwanz irgendwie nachvollziehen konnte. Also man hat da richtig diktatorisch eingegriffen in dieses Turnier.
Und Gianni Infantino, der sich die ganze Zeit hingestellt hat, gesagt hat, we do what we can, no one will, ich kann es auf Englisch gar nicht sagen, aber niemand wird ja jetzt nicht reingelassen, nur weil er von woanders ist. Das garantieren wir und das hat mir der Präsident garantiert. Ja, und zwei Monate später darf die iranische Mannschaft nicht in die USA einreisen. Für die Spiele müssen sie dann kurz eingeflogen werden und werden wieder rausgeflogen. Der somalische Schiedsrichter darf überhaupt nicht mit. Breel Embolo hatte auch am Anfang Probleme, ins Land zu kommen, weil irgendwie sein Pass nicht vernünftig war.
Ja, und dann hat er mit seiner Schwalbe auch noch gezeigt, dass sie ihn hätten gar nicht ins Land lassen
wollen. Ja, das wäre für ihn auf jeden Fall besser gewesen.
Ja, das stimmt. Andere Situation war noch mit dem berührten Kabel der Spider-Cam bei dem Spiel Norwegen gegen England, wo die FIFA am Ende behauptet hat, es hätte keinen Ausschlag gegeben auf diesem Berührungsgrafen des Balls. Ne?
Ja, während der Berührungsgraf des Balles aber die Haarspitzen von Matanovic oder so da mit gespürt hat, also ja, Haare aus Stahl.
Ja.
Der gute Mann.
Ja, also das sind natürlich so die Dinge, was die FIFA und was Donald Trump angeht, die dieses Turnier durchaus überschattet haben. Also das ist das, was, denke ich, auch viele dann runtergezogen hat. Ja, gucken wir vielleicht mal auf ein paar positivere Sachen. Social Media mäßig war natürlich auch wieder viel, viel los bei dieser WM. Natürlich, das ist mittlerweile ein alles bestimmendes Thema und wird natürlich auf Social Media dann aufgegriffen. Und auch einige Spieler sind auf Social Media aufgefallen. Da gab es unter anderem den großen Hype um den kapverdischen Torwart Vosinha, der quasi über Nacht zum Instagram-Millionär geworden ist.
Ja, der neben seiner Insta-Karriere offensichtlich auch noch mal eine Fußballkarriere vor sich hat übrigens. Einen zweiten oder dritten Frühling. Ja, Vosinha, der innerhalb kürzester Zeit Millionen Follower gewonnen hat, weil er für Kap Verde halt sehr, sehr gut gehalten hat.
Ja, ein Spiel hat gereicht, ne? Das war das 0-0 gegen Spanien. Danach ist der Mann ja quasi über Nacht zum Superstar geworden. Also wenn man jetzt mal drauf schaut auf seinen Account, stand jetzt 29,5 Millionen Follower in den paar WM-Wochen.
Mhm. Für 29,5 Millionen Follower mussten wir echt sehr lange Podcasts aufnehmen.
Ja, das ist richtig, ne? Da hat nicht mal eine Nacht hier mit ein paar ganz guten Paraden gereicht.
Ja, ich meine, so, wenn ich einen guten Tag habe beim Fußball, kriege ich das auch noch hin. Das ist tatsächlich auch eine schöne Geschichte, ne? Aus der Unbekanntheit dann ein Star zu werden mit 40, glaube ich, ne?
Ja, der Mann ist ja schon 40, ne? Das ist auch verrückt. Also dann eigentlich
müsste der auf Facebook abhängen.
Habe ich gerade auch gedacht, ey. Eigentlich vom Alter her perfekt für Facebook geeignet, aber Instagram geht dann auch noch. Ja, ist eine sympathische Story.
Benutzt er hauptsächlich ein Netzwerk Kap Verde, wenn mal wieder irgendwo was geknallt hat oder ein Hubschrauber fliegt und er fragt, ob jemand was weiß.
Wenn irgendwo einer vom Hai gefressen wurde am Strand. Anderer Spieler, der einen Instagram-Hype auch erfahren hat, ist Erling Haaland. Ich meine, der war natürlich vorher auch schon relativ bekannt in der Fußballwelt. War jetzt kein Unbekannter vor der WM. Aber der ist dadurch aufgefallen, dass er sich unfassbar sympathisch gegeben hat. Ne? Der immer mal wieder hier und da ein lustiges Selfie gepostet hat. Da mal ein Gag, hier mal ein Gag, mal ein Meme mitgespielt. Und innerhalb von wenigen Wochen wurde, so hatte ich den Eindruck, Erling Haaland in der Fußballwelt so hervorgehoben als du bist jetzt der sympathischste Fußballer der Welt.
Ja, du bist jetzt Kult.
Genau, aber in einer epischen Bandbreite. Das finde ich auch, also erstmal nichts gegen Erling Haaland. Ich habe ihn schon beim BVB geliebt. Ich fand, der war schon immer irgendwie ein super Typ, lustig, locker, nie Angst vor irgendwas gehabt. Also ich habe ihn wirklich geliebt. Und so ist er auch geblieben in seiner Karriere, auch bei Man City. Der hat sich einfach gar nicht verändert. Der ist sich immer treu geblieben. Aber ich finde so, dieses Haaland-Instagram-Ding zeigt doch, wie weit unten da die Messlatte für die Fans liegt, was die Sympathie der Fußballer angeht. Weil das, was Haaland macht, reicht schon, um der sympathischste Fußballer der Welt zu werden. Wenn du einfach mal nur auf Social Media da mal hier ein Meme mitspielst, da mal ein Gag ablässt, es mal nicht zu ernst nimmst und schon bist du der sympathischste aller Zeiten.
Ja, gut.
Das zeigt ja irgendwie auch, wie viel die anderen falsch machen, so, ne?
Ja, beziehungsweise wie das Business mittlerweile ausgelegt ist auf glatte PR und ja, nach dem Motto, wenn du einen sauberen, guten Content hast, dann steigt dein Marktwert, du musst halt hier irgendwie, musst das und das und das machen, das ist das Mindeste. Und bei ihm ist halt so, sehr lustig, ich fand so seine Snapchat-Eskapaden da, dass man einfach das bei ihm transparent gemerkt hat, ja, das ist eigentlich auch ein normaler Typ. Ich meine, das hat man ja schon ein paar Mal gesehen, auch wenn er Urlaub gemacht hat. Was ich irgendwie einen ganz, ganz schrägen Trend fand, war, und dass es auf einmal so ganz viele Influencerinnen und junge Damen, andere junge Damen gab, die dann Content mit seinen Haaren quasi gemacht haben, die einfach auch lange blonde Haare hatten und dann Content gemacht haben nach dem Motto, wieso schreiben unter meine Videos alle Menschen, dass ich aussehe wie Erling Haaland? Und dadurch dann halt Reichweite generiert haben, weil wenn du natürlich schreibst, ja, ich, wieso sagen alle, dass das und das ist, dann kommen die Leute natürlich und machen genau das.
Ja, gut, das ist jetzt so Trittbrettfahren, ne? Ja, das nimmt man natürlich Windschatten dann entsprechend mit. Ja, aber was du gerade sagtest mit dem glatt gebügelten Feed, ne, das muss alles durchgeplant und organisiert aussehen auf dem Social-Media-Account eines Profifußballers. Erling Haaland zeigt doch, dass genau das falsch ist. So, dass das doch die Leute überhaupt nicht sehen wollen, sondern wenn man einfach nur mal ein bisschen sympathisch und nahbar ist, man plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise wahrgenommen wird von den Fans.
Ja, aber das kann halt auch nicht jeder. Und das heißt, wenn du hast halt ein sehr hohes Risiko, dass du gar nicht authentisch genug bist, diesen Content darzustellen. Das heißt, es ist ein viel geringeres Risiko, diesen glatt gebügelten Content zu machen und nicht aufzufallen, als wenn jetzt, keine Ahnung, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es viele Fußballspieler gibt, die wie Erling Haaland halt einfach insgesamt so bodenständig sind, dass das funktioniert und authentisch ist.
Ja, also es würde ja auch schon viel weniger reichen, ne? Also es würde ja schon reichen, mal irgendwo einfach nur einen Kommentar abzulassen, habe ich gesehen oder finde ich lustig oder was weiß ich. Also da muss man ja jetzt noch nicht mal ein Comedy-Talent für sein, ne? Also ein bisschen nahbar sein, das würde jeden Profifußballer direkt sympathischer machen. Da brauchst du keine PR-Agentur für, die mit super teuren Fotoshootings deinen Feed dazu pflastert, was sowieso keinen Schwanz sehen will. Das wäre eigentlich viel einfacher machbar. Aber gut. Ja. Haaland hat es auf jeden Fall perfektioniert und ist hervorgegangen als der große Sympathieträger dieser WM. Anderes Medienthema, was hier in Deutschland viel diskutiert wurde, ist Magenta gewesen. Ne? Mhm. Die Magenta-Übertragungen.
Ja,
wobei, abgefeiert, abgekultet und zu Recht.
So richtig diskutiert wurde das nicht. Es wurde eigentlich eher hauptsächlich eingeschätzt, kommentiert und positiv bewertet. Auch von uns und auch nochmal, glaube ich, in der Deutlichkeit kann man da nochmal ein Riesenkompliment aussprechen, was da rund um die Spiele im Vorfeld und im Nachgang, wie sich da Mühe gegeben wurde, was man dafür ein Content-Paket geschnürt hat auf allen Kanälen. Also sei es in den Vorberichten, sei es das Frühstücks, diese Art Frühstücks, The Breakfast Club, Frühstücksfernsehen, die einzelnen Kommentatoren-Feeds, je nach Bedarf, so möchte ich jetzt den Experten zuhören, möchte ich jetzt einem bekannten Kommentator zuhören, möchte ich vielleicht etwas weniger bekannten Stimmen zuhören, die vielleicht auch ein bisschen lustiger, ein bisschen lockerer das kommentieren. Fantastisch. Also es war wirklich für alle was dabei und das ist, schafft doch dieses ganze Konkurrenzdingen, diese ganzen unterschiedlichen Streaming-Dienstleister ab, steckt das ganze Geld in ein Konzept wie dieses. Und ich glaube, der deutsche Fußballfan ist am Ende glücklich.
Ja, also dagegen haben die öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF ganz schön verloren, ne? Also die Leute gucken es dann aus der Not heraus, weil sie zu geizig waren fürs Magenta-Abo für die 2 Monate. Aber im Sympathie-Ranking weit hinter Magenta.
Ja, wobei man sagen muss, dass natürlich Magenta da den Vorteil hatte, zu lernen oder gelernt zu haben aus allen anderen Dienstleistern, die das so bringen. Die haben ja Aspekte übernommen aus, wie heißt das? Ja, mit Thierry Henry und Micah Richards und so weiter.
Das Champions League Format.
Genau, das, genau, daraus ja. hat man sich ja, daraus hat man sich bedient. Man hat sich aus von The Zone bedienen können, von Sky, von den Öffentlich-Rechtlichen. Also man hat überall die Erfahrungen genommen und das in ein Paket geschnürt. Und ich glaube, dass gerade die Öffentlich-Rechtlichen, auch mit dieser Runde Christian Streich, Chris Kramer und so weiter, die haben schon den Weg geebnet, weil sie solche Sachen halt mal angetestet, ausprobiert haben und festgestellt haben, dass es funktioniert. Nur Magenta hat dann halt mit anderen Mitteln das Ganze noch mal weitergedacht und zur Vollendung gebracht.
Ja, mit der dreiköpfigen Galionsfigur Müller, Klopp, Hummels, das ist natürlich irgendwo auch unschlagbar gewesen. Ja, ne? Also da guckst du blöd aus ARD und ZDF-Sicht. Das sind halt einfach drei absolute Sympathieträger in Deutschland, die es auch noch wirklich gut gemacht haben über die ganzen Wochen. Ja, da war nichts zu holen.
Nee. Aber also jetzt mal abwarten, wie es zur nächsten WM aussieht. Magenta hat sich ja jetzt schon die Rechte gesichert für 2030.
Ja, genau. Die bleiben auf jeden Fall am Ball. Eine lustige Story, die in den letzten Tagen der WM medienmäßig noch rauskam, war folgende, ist so ein bisschen Fußnews-mäßig. Senegals Teamarzt ist eigentlich Gynäkologe und ist seit 10 Jahren im Amt.
Das ist wirklich so eine Humorebene, so nach dem Motto, ja, der wird das schon können, der ist Arzt.
Ja, haben sie sich natürlich immer so ein bisschen gewundert nach den Spielen, dass sie sich auf so einen Stuhl setzen mussten, wo die Beine so hochgehoben wurden, aber viele haben das für eine neumodische Methode der Muskelentspannung gehalten.
Ja, wurden auch regelmäßig Abstriche gemacht. Ja, abgetastet wurde auch.
Ja.
Also Senegals Team auf jeden Fall das Team, was am ehesten brustkrebsfrei bleibt. Das muss man dazu sagen.
Stell dir mal vor, Spieler kommt nach dem Spiel dazu Behandlung. So eine halbe Stunde Behandlung. Der Spieler erwartet, ja, Muskelfaserriss, vielleicht Muskelbündelriss, Bänderriss. Und er sagt einfach, ja, sie sind schwanger.
Ja. Sie sind nicht schwanger. Das kann ich Ihnen schon mal sagen.
Das kann ich schon mal
sagen.
Sie
sind nicht schwanger. Müssen jetzt einmal noch mal einen Ultraschall von ihrer Brust machen.
Genau.
Ja,
das hat mich noch mal belustigt in den letzten Tagen der WM. Hatten wir bisher auch gar nicht drin, aber das passt noch mal sehr schön. Ja, Social Media, da kann man auch überleiten zum Thema Fans bei dieser WM. Denn die Fans sind natürlich, sollten eigentlich das Prunkstück jeder WM sein. Auch wenn sie natürlich bei dieser WM von der FIFA geschröpft wurden bis zum geht nicht mehr. Aber die meisten Fans haben sich davon nicht unterkriegen lassen. Am sympathischsten fanden wir die Norweger und die Japaner. Also die Norweger natürlich mit ihrem mit ihrem Ruderwettbewerb, der einmal durchgezogen wurde durch alle Spiele.
Ja, der sogar dann in der Halbzeitshow auch noch mal seinen Auftritt fand. Ne? Das fand ich übrigens an der Halbzeitshow auch sehr, sehr schön gelöst.
Ja.
Dass man da quasi noch mal die Referenz gegeben hat auf diese Rudergeschichte. Boah, hast du das mitbekommen? Das ist so ein Ich möchte heute mich mal ein bisschen, ich habe mich am Anfang schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ich möchte mich mal mäßigen, aber so eine Type, der nicht mitgerudert hat und der dann gefragt wurde, ja, warum ruderst du nicht mit? Der dann gesagt hat, ja, damals die Schiffe waren Segelschiffe, da mussten wir nicht
rudern. Ah, ja, ja,
wo ich mir denke so, Bro, also wirklich, geht's jetzt um so, also du bist jetzt der einzige Mensch, der sich hinsetzt, das ist historisch nicht korrekt, bitte halt's Maul, so, Ja, aber das war natürlich, wie damals die Isländer mit ihrem U, haben wir jetzt ein Ru und ein Rudern. Tolle Szene, einfach tolle Stimmung. Insgesamt wieder mal sehr, sehr schön, die Fanfeste, die Eindrücke zu sehen, wenn dann die einzelnen Fans unterschiedlicher Nationen zusammen feiern. Für mich immer noch eine großartige Szene, der südkoreanische Fan, der sich aufs mexikanische Fanfest verirrt hat, glaube ich, am ersten Spieltag. Und da dann hat man ihn hochleben lassen und hat man ihn dann so mitgenommen. Und das ist einfach, das muss Kern einer Weltmeisterschaft sein und nicht, dass man jetzt die meisten Zuschauer hat oder den höchsten Kapitalerfolg, sondern man muss das Gefühl haben, man hat die Menschen unterschiedlicher Nationen im Sport zusammengebracht.
Ja, das stimmt. Und für uns Japanophile besonders schön noch gewesen, die verschiedenen Cosplay-Aktionen der japanischen Fans, also unter anderem beim Spiel gegen Tunesien, tauchten da auf einmal Vegeta und Son Goku im Fanblock der Japaner auf.
Ja, das ist fantastisch. Also sowieso mal, also es vergeht auch keine WM ohne die Schlagzeile, dass japanische Fans das Stadion aufräumen.
Ja,
das
natürlich.
Ist mittlerweile, ja. Also es gibt zwei Dinge, auf die man sich bei den WMs verlassen kann. Erstens, es wird erzählt, dass die spanische Hymne keinen Text hat. Zweitens, ja. Japanische Fans räumen auf. Also diese zwei Dinge, wenn eins von beiden nicht mehr passiert, müssen wir uns Sorgen machen.
Ja, das stimmt. Das muss auf jeden Fall passieren, damit es eine runde WM ist, ja. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir keine Pause. Komm, ziehen wir heute einfach mal durch.
Weißt du was?
Wir ziehen einfach mal durch, ja. Weil ist eh die letzte WM-Folge. Dann brauchen wir auch keine Pause. Dann ballern wir einfach durch, weil das war jetzt mal so der Teil zu den Medien und zu den Fans. Und jetzt kommen wir auch aufs Sportliche.
Ja, die WM ist vorbei und damit ja auch die Ära der Hydration Break. Ne? Das heißt, wir dann hiermit auch. Ja. Direkt ad acta
ist vorbei jetzt.
Legen.
Ist vorbei.
Ich glaube nicht dran, dass es vorbei ist.
Naja, erstmal schon.
Ja.
Das ist doch auch wieder einfacher Applaus der UEFA, jetzt zu sagen, nee, also in unseren Wettbewerben keine Hydration.
Ja, noch. Ich sag dir genau, wie es laufen wird. Die Zahlen werden jetzt ausgewertet. Man wird feststellen, wie viel Erfolg diese Hydration Break Werbungen hatte, was das eigentlich ausgemacht hat. Und dann wird man von der FIFA nach unten sagen, liebe Verbände, das würden wir gerne von euch umgesetzt wissen. Hier sind die Zahlen, das könnt ihr einnehmen. Und dann schlackern bei der UEFA kurz die Ohren und dann sagen sie, ja gut, aber die FIFA hat uns das ja befohlen. Und dann werden sie es umsetzen und dann wird es in den europäischen Wettbewerben, wird es, ich würde jetzt fast drauf wetten, ich würde darauf wetten, dass es in den europäischen Wettbewerben spätestens nächste Saison, also nicht die jetzt kommende, sondern darauf die Saison, in den europäischen Wettbewerben Hydration Breaks gibt. Spätestens.
Was sagst du, wann sehen wir es in der Bundesliga?
Nach der nächsten EM.
Ja?
Ja.
Dann, wenn die UEFA es auch umgesetzt hat, dann sagt die Bundesliga.
Dann wird die UEFA sagen, genau das Gleiche. Wir sagen, liebe Verbände. Ne?
Wir haben hier folgenden Plusbetrag gemacht mit unseren Werbespots in der Hydration Break. Ja. Denk doch mal drüber nach. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Das wird sich wahrscheinlich im Endeffekt durchsetzen. Aber da vielleicht die Frage, würdest du es so schlimm finden? Oder sagst du, nehme ich hin oder ist vielleicht sogar gut?
Ja, ich nehme es hin, ehrlich gesagt. Ich finde es, also
man kann zwischendurch mal, man hat so einen extra frei, um mal pinkeln zu gehen beim Spiel oder sich nochmal ein Getränk zu holen.
Und,
fand ich teilweise auch nicht schlecht, muss ich sagen.
Das ist halt echt so, es ist eine willkommene Pause, sage ich, wie es
sofort
ist.
Aufs Handy gucken in den 5 Minuten.
Was mich da noch umtreibt, ist, dass man es wirklich geschafft hat, die Netto-Spielzeit noch weiter runter zu petern bei der WM. Also ich glaube, man hatte teilweise in der ersten Halbzeit dann so 20 Minuten Netto-Spielzeit.
Warum stoppst du denn auch während der Hydration Break nicht einfach die Zeit? Also das ist doch etwas, also ne, wenn wir wahrscheinlich das Ganze in den nächsten Jahren dann auch in allen Wettbewerben sehen werden, dann stopp doch bitte wenigstens die Zeit.
Ja. Wenigstens
und dann sind wir wirklich bei Vierteln angekommen, ne? Dann hat ein Fußballspiel 4 Viertel.
Ja, dann brauchst du auch nicht mehr an den 45 Minuten hängen.
Nee.
Dann kannst du sagen, 2020. Der Fußball wird sich noch verändern, ob wir wollen oder nicht.
Ja, das ist so. Das ist so. Ja, schauen wir mal so ein bisschen aufs Sportliche. Da gab es natürlich auch einiges. Lowlights, Highlights. Wir fangen mal an mit den großen Lowlights des Turniers. Da ist natürlich allen voran die deutsche Mannschaft. Da werden wir jetzt natürlich nicht noch mal im Detail alles durchdiskutieren. Aber wenn wir über die Lowlights der WM sprechen in sportlicher Hinsicht, dann ist die deutsche Nationalmannschaft da leider ganz, ganz vorne. Denn von einer so dermaßen großen Fußballnation wie Deutschland erwartet man mehr als 2 Vorrunden aus hintereinander und jetzt ein 16. Finale aus. 3 verkackte WMs in Folge ist absolut blamabel.
Ja, und dementsprechend dann auch die personellen Konsequenzen. Also das wissen wir jetzt ja auch schon. Nagelsmann hat sich selbst rausgekauft rausverkauft. Ja. Jürgen Klopp als Nachfolger so gut wie fest. Geht es nur noch um Details. Und ein zu erwartender erheblicher Umbruch im DFB sind die Konsequenz aus wirklich teilweise auch schwer zu erklärenden Leistungseinbrüchen von eigentlich guten Spielern.
Ja, ich mach mal folgendes Szenario auf. Nächste WM 2030, ne? In Spanien, Portugal und Marokko hauptsächlich, ich glaube, und ein paar Spiele noch irgendwie drumherum, aber das sind ja so die drei Hauptausrichter. 2030, bis dahin wird Jürgen Klopp ja Vertrag haben, ne? Er bekommt der Vertrag für die kommenden beiden Turniere. Jetzt ist es so, dass parallel sich gerade anbahnt, dass die zweite große Fußballnation, die komplett am Boden ist, vielleicht noch ein bisschen mehr am Boden ist als die deutsche Nationalmannschaft, die italienische nämlich, gerade auch an einem spektakulären Trainerdeal arbeitet, nämlich Pep Guardiola. Verhandelt gerade mit dem italienischen Verband. Und jetzt stell dir mal vor, bei den kommenden beiden Turnieren treffen sich Klopp und Guardiola wieder. Auf alte Zeiten, damals schon Bayern gegen Dortmund, City gegen Liverpool und dann Deutschland gegen Italien. Da lebt diese alte Rivalität, diese Legacy der beiden, die sie ausgelebt haben in der Bundesliga, in der Premier League, die lebt dann nochmal neu auf. Wie krank wäre das denn?
Ja, das wäre, das, also das ist, glaube ich, der Fußballwelt auf jeden Fall zu wünschen, ja, dass diese beiden Grand Dame im männlichen Bereich, ja, Grand Seigneur, glaube ich, heißt Seigneur, es dann.
Ja, ja,
die beiden Grand Seigneur.
Die beiden gefallenen Giganten des Weltfußballs werden von den beiden Grand Seigneur wieder hochgebracht.
Ja, und dann gibt es ja die großen Entscheidungsspiele zwischen diesen beiden Nationen. Also das wäre schon sehr, sehr wünschenswert. Macht aber auch ein Thema vielleicht noch mal ein bisschen auf, was jetzt, ja, was früher nie so riesengroßes Thema war, gerade bei den großen Nationen, aber jetzt immer mehr wird, ausländische Nationaltrainer.
Ja, 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 das ist wirklich, ist ein Thema.
Es nimmt Überhand, liebe Freunde.
Ja, es nimmt Überhand. Es ist ein Ding, wo ich immer noch der Meinung bin, wir haben es, glaube ich, auch schon ein paar Mal diskutiert im Podcast oder im Stream, bin ich immer noch der Meinung, das sollte oder das müsste verpflichtend auch ein Trainer sein mit dem Pass aus dem Land, für das er trainiert. Also genauso wie bei den Spielern auch.
Ja.
Weil dann hättest du auch als, oder dann würdest du den Verbänden halt auch eine Motivation geben, gute Trainer auszubilden. So, dann würdest du immer von einer guten Trainerausbildung im Verband auch noch profitieren, weil du eben aus dem Pool guter, möglicher Nationaltrainer dann schöpfen könntest. Und ich finde, es macht eigentlich keinen Sinn, dass ausländische Nationaltrainer überhaupt erlaubt sind.
Ja, es sollte eigentlich immer der Beste, also die besten Spieler einer Nationalität von dem besten Trainer einer Nationalität trainiert werden. Allerdings, das hattest du auch noch mal reingebracht im Vorgespräch bezüglich, wie die FIFA darüber denkt. Und da ist das Argument, und das finde ich leider auch sehr, sehr schlüssig, dass gerade kleinere Nationen stark davon profitieren, dass sie ausländische Trainer einkaufen kann, um ihre Entwicklung voranzutreiben. Und das stimmt natürlich auf eine Art und Weise.
Ja, es ist leider ein schlüssiges
Argument. Ich habe noch kein Workaround gefunden jetzt.
Ja. Ja, also beides ist irgendwie wahr. Also auf der einen Seite, dass es eigentlich logischer wäre, wenn es nur Landsleute wären auf den Trainerbänken, aber auf der anderen Seite ist da eine gewisse Vernachlässigung der kleineren Verbände, die ja dann erstmal ihre Trainerausbildung weiter nach vorne bringen müssen.
Wobei es vielleicht einfach da mal so den Gedanken, dass die FIFA da möglicherweise in der Verantwortung ist, Förderprogramme anzubieten für kleinere Fußballnationen, die es diesen Trainern ermöglicht, dass man wie bei wie im Scouting, dass man da die Möglichkeit hat, als Trainer dieser kleineren Nationen in Förderprogramme zu geraten, um dann in Europa Erfahrung zu sammeln, um dann aber trotzdem seine Nation voranzubringen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man das umgehen, weil wenn du jetzt als klein, du nimmst ja in der kleinen Nation auch die Möglichkeit, sich zu entwickeln, wenn sie immer ausländische Coaches einkauft oder verpflichtet, dann hast du ja innerhalb der Nation auch die Schwierigkeit, dass du gar keine eigenen guten Trainer produzierst.
Ja, ja, das ist richtig, ja, da nimmst du dem Ganzen ja so ein bisschen die Motivation, stimmt schon, aber ja, also gibt Pro und Contra, könnt ihr es ja gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Ne? Ob ihr gerne nur Nationaltrainer aus der eigenen Nation sehen würdet oder ob euch ausländische Nationaltrainer auch für euch völlig okay sind dann. Ja, wo wir bei großen Lowlights sind, bei Blamagen sind, müssen wir natürlich auch die Türken nennen. Ne? Also gerade aus deutscher Sicht ist die Türkei selbstverständlich natürlich auch immer mit im Fokus durch die große Community hier. Ja, die haben sich am Ende wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr blamiert als die deutsche Nationalmannschaft, ne?
Ja, das, da ist man mit sehr viel Selbstbewusstsein und breiter Brust ins Turnier gegangen. Und dann, ja, war nach zwei Spieltagen schon klar, dass man in der Vorrunde ausscheidet.
Nach zwei Spieltagen raus, ey, das ist auch, also schneller geht's nicht. Also vor allen Dingen mit dem, was sie auch angereist sind, ne? Mit den großen Namen, die sie da hatten, Kenan Yildiz, Can Uzun und wie sie alle heißen, Arda Güler selbstverständlich. Also da sind ja wirklich mittlerweile europäische Topspieler noch und nöcher bei den Türken im Kader, aber es hat null funktioniert. Absolut blamables Ausscheiden. Und die Androhung aller Türken hier in Deutschland, dass die Spiele ja so in der Nacht stattfinden und bei Siegen jeder in Deutschland geweckt wird, ohne einen Wecker stellen zu müssen, die sind alle ins Leere gelaufen.
Ja, vor allen Dingen, weil dann im dritten Spiel auch gewonnen wurde.
Da
war es egal, so. Genau. Also man hat dann gegen die USA gewonnen, die dann ja weitergekommen sind, und aber gegen Australien und Paraguay hat man halt nicht gewinnen, beziehungsweise hat man sogar verloren. Und das ist halt etwas, das darf mit den Ansprüchen, die du an dich selber dann gestellt hast, nicht passieren.
Ja, enttäuscht haben auch die Holländer. Auch im 16. Finale raus, wie die deutsche Mannschaft, gut gegen starken Gegner mit Marokko, muss man auch sagen, aber auch wenn so eine große Fußballnation wie Holland im 16. Finale schon rausgeht, ist das eher eine Enttäuschung.
Ja, auf jeden Fall. Also die Niederländer, aber andersrum muss man sagen, dafür gab es dann halt zu viele andere gute Teams und Nationen, die ja dann einfach die Pace auf die Strecke gebracht haben, die PS.
Und Südkorea hätte ich hier noch. Südkorea in der Gruppenphase schon raus und das in einer absolut machbaren Gruppe. Und von mir aus nehmen wir die Tschechen auch mit dazu. Also Südkorea und Tschechien in einer Gruppe mit Südafrika und Mexiko, dass die beiden rausgehen, nicht mal ins 16. Finale kommen, finde ich auch über alle Maßen enttäuscht.
Ja, total. Hatte auch die Konsequenz gehabt, dass beide Trainer auch nicht weitermachen durften. Der südkoreanische Trainer, der ist vor der ganzen Nation erheblich in Ungnade gefallen. Die südkoreanischen Medien, die haben ihn zerrissen.
Um 4 Uhr nachts musste der mit einem Sonderflieger von den USA nach Südkorea gebracht werden, damit ihm nicht zu einer normalen Tageszeit die Leute auflauern danach. Ja. So wütend waren die.
Wurde er verpixelt. Also dem hat man wirklich komplett die Ehre genommen. Finde ich tatsächlich auch extrem kritisch. Finde ich extrem schwierig, dieses Verhalten. Also ich dachte immer, die englische Presse oder die spanische Presse ist erbarmungslos, aber legt euch nicht mit der südkoreanischen Presse an. Das ist wirklich noch ein ganz anderes Kaliber.
Ja, das hat so ein bisschen was Landestypisches bei den Südkoreanern. Wenn da jemand öffentlich Scheiße baut, dann ist das Konsens, dass derjenige auch richtig heftiges Echo dafür bekommt.
Ja.
Also das ist nicht ungewöhnlich da.
Ja, auf der anderen Seite dann, wobei das ist eher ein Highlight, da kommen wir ja gleich noch zu. Ne? Wir haben, glaube ich, noch ein Spieler-Lowlight, was wir ja auch schon mal angekündigt haben.
Also die Schweizer waren ja absolut positiv unterwegs bei dieser WM, also bis ins Viertelfinale gekommen, das ist echt stark gewesen, aber einer hat es ihnen am Ende leider kaputt gemacht und den müssen wir auch unter Lowlights aufführen, nämlich Breel Embolo. Mit seiner absurden Schwalbe hat er seinen Schweizern Bärendienst erwiesen und dafür mitgesorgt, dass sie rausgeflogen sind.
Ja, also es gibt wirklich wenig Dinge, die im Fußball so dämlich sind, wie in den Zeiten eines Video Assistant Referees eine Schwalbe an der Außenlinie, Höhe der Mittellinie als Stürmer in der Situation einer eigenen Führung, glaube ich, war es sogar, ne?
Nee, unentschieden stand.
Oder unentschieden stand. Ja, auf jeden Fall 60. Minute, also noch lang genug zu spielen, weit weg von Zeitspiel. Da dann eine Schwalbe zu machen, das ist wirklich, also ist kann man absolut nur als Kurzschlussentscheidung einordnen.
Ja.
Hoffentlich schnell vergessen.
Ja, und dann kommen wir mal so ein bisschen zu den sportlichen Highlights.
Ja, wobei ich hätte noch ein Lowlight, was wir jetzt hier nicht aufgeschrieben haben, aber die teilweise Schiedsrichterleistungen.
Ja.
Gerade wenn es um Konsequenz in der Zweikampfbewertung und im Schützen der Spieler geht, sind gerade die Entscheidungen im Rahmen der Spiele mit südamerikanischer Beteiligungen namentlich Paraguay und Argentinien, sind da schon wirklich sehr, sehr komische und auch falsche Entscheidungen getroffen worden. Und die Schiedsrichter für mich in Summe eher Lowlights.
Ja, das ist aber bei der WM leider häufig so, weil du sehr, sehr viele nicht in Europa pfeifende Schiedsrichter dabei hast, die einfach nicht das absolut höchste Niveau auch gewohnt sind und dann stellenweise einfach überfordert sind. Neben der nicht nachvollziehbaren Linie, die du meinst, finde ich, das ist auch immer so ein krasser Qualitätsabfall von den europäischen Schiedsrichtern zu den nicht-europäischen. Das ist halt etwas, was du bei einer WM immer haben wirst, ne? Weil halt aus allen Kontinenten natürlich irgendwo Schiedsrichter dabei sein müssen, aber der Qualitätsabfall ist teilweise heftig.
Ja, also da muss man halt auch klar die deutsche Mannschaft mal kurz erwähnen und sagen, man darf nicht ins Elfmeterschießen gegen Paraguay geraten, man darf da nicht verlieren, nicht so. Trotzdem ist man verpfiffen worden. Also ja. Es wurde ein klares Tor aberkannt, es wurden mehrere angehende Tätlichkeiten, Unsportlichkeiten der Paraguayer nicht gesehen. Das gleiche bei Paraguay gegen Frankreich übrigens auch, wobei Frankreich sich am Ende auch durch den Elfmeter noch hat durchsetzen können. Ja, und Argentinien selbst bis ins Finale rein, teilweise ein absoluter Drecksack-Attitüde. Es gab noch Schlägereien am Ende nach dem Finale. Paredes hat da.
Die wurden dann mit Rot auf jeden Fall zumindest.
Ja, aber geahndet, keine, ne? es zieht keine Strafe nach sich. Es gibt kein Disziplinarverfahren gegen Paredes zum Beispiel.
Ja, er hat sich einfach aufgeregt. So.
Ja, mein Gott, es ist halt ein emotionaler Mensch. Ja. Wem kann man es verüben?
Muss man verstehen.
Schwierige Kindheit. Ja, also das nochmal als Lowlight, dass man teilweise da einfach, dass die Spiele dann, dass man die nicht im Griff hatte.
Sehe ich auch so, das stimmt. Dann können wir mal langsam rübergehen zu den Highlights. Und zwar waren für uns Highlights so die Ultra-Underdogs, also zumindest einige davon. Denn bei dieser WM, da ja die Gesamtzahl der Teams so aufgestockt wurde, haben wir natürlich auch wirklich einige sehr, sehr, sehr kleine Nationen dabei gehabt. Und einige von den sehr kleinen Nationen haben auch richtig überzeugt, also allen voran Kap Verde. Also die Argentinier in der K.O.-Phase bis in die Verlängerung gezwungen haben. Die allen voran, Kongo aber genauso, sich auch sehr teuer verkauft gegen England. Curaçao auch in Teilen, die haben ja sogar einen Punkt geholt in der Gruppenphase. Also das mal so drei der ganz Kleinen bei dieser WM, die aber richtig Spaß gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen Curaçao ist ja durch seinen Social-Media-Auftritt sehr positiv aufgefallen, muss man sagen. Also die Jungs, die haben da richtig, richtig Stimmung verbreitet. Leistungsmäßig sind sie natürlich jetzt nicht so positiv aufgefallen. Ein Punkt.
Aber immerhin ein Punkt.
Ne? Also für Wert.
Die kleinste Nation, die je bei einer WM teilgenommen hat. Ne? Also das ist finde ich schon aller Ehren wert. Vor allen Dingen, wenn man sieht, na gut, Haiti ist mit 0 rausgegangen, Tunesien ist mit 0 rausgegangen, Irak, Jordanien, Usbekistan, Panama und Curaçao steht über denen. Also das finde ich schon bemerkenswert.
Panama, muss man sagen, hat die traurige Rolle der Mannschaft, die als einzige Mannschaft in der gesamten Weltmeisterschaft kein einziges Tor erzielt hat.
Ja.
Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ansonsten haben alle irgendwie so ihren Beitrag geleistet. Tunesien, muss man sagen, da vielleicht noch hervorzuheben, Highlight hat die meisten Trainerwechsel während der WM vollzogen. Die haben es nämlich geschafft, nach dem ersten Spieltag den Trainer rauszuwerfen, den Ersatztrainer zu verpflichten. Trotzdem beide Spiele zu verlieren, den auch direkt rauszuwerfen.
Ja, also der tunesische Trainerstuhl, das ist auf jeden Fall ein Schleudersitz. Ja.
Genauso viele Tore geschossen wie Trainer eingesetzt. Ja. Also wow, Tunesien.
Also Tunesien würde ich jetzt auch gar nicht zu den ganz Kleinen zählen, sondern eher so zu den mittelmäßig Großen. Und dafür haben sie schon heftig enttäuscht. Also die können wir gerne auch noch unter den Lowlights einsortieren bei uns.
Ja, das stimmt.
Ja, wer aber sehr überzeugt hat, sind die Top-Favoriten. Also gerade wenn wir uns so das Halbfinale-Line-Up angucken, England, Spanien, Frankreich, Argentinien, am Ende sind genau die erwartbaren vier, die jeder dort erwartet hat, haben es auch da reingeschafft. Also die absoluten Top-Favoriten dieses Turniers, die haben auch das gebracht, was man von ihnen erwartet hat.
Ja, wobei gerade England und Argentinien es nicht ganz so leicht hatten, obwohl sie den leichteren Turnierbaum hatten. Also das muss man ja auch mal sagen, es gab ja zwei sehr unterschiedliche Turnierbäume in der Qualität. Also du hast auf der einen Seite hast du halt wirklich mit Spanien, Portugal, Kroatien, Marokko, Niederlande, Frankreich, Deutschland mehrere Nationen, die sehr, sehr gut kicken können. Und auch wenn ich mir auf der anderen Seite angucke, also da wirklich in der Kategorie Argentinien, England, Norwegen würde ich jetzt nochmal freundlich mitnehmen und die Schweiz nur, weil sie so weit gekommen sind. Aber ansonsten hast du da halt wirklich gar nichts gehabt und trotzdem im Viertelfinale sowohl England als auch Argentinien in die Verlängerung gezwungen worden.
Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Norwegen können wir auch absolut zu den Highlights zählen. Also so unter den Geheimfavoriten haben die am meisten überzeugt.
Endlich mal ein Geheimfavorit, der wirklich überzeugt hat.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also die haben echt abgeliefert, allen voran natürlich mit Haaland. Sportlich auf dem Platz auch wirklich abgeliefert und dann nur am Ende gegen die Engländer im Viertelfinale dann rausgeflogen. Und das dann auch noch blöderweise selbst verschuldet durch einen Torwartfehler, aber natürlich auch ein bisschen negativ beeinflusst durch das Spider-Cam-Ding. Aber die haben echt überzeugt als Geheimfavorit. Ja,
ja. Ja, und ansonsten, ja, die erwartbaren vier dann im Halbfinale. Ja, einer, der nicht so weit gekommen ist, der es nur bis ins Achtelfinale geschafft hat und der mutmaßlich einer von zwei Personen ist, die ihren letzten Tanz bei dieser WM hatten, war Cristiano Ronaldo. Also der Last Dance von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, das Ende einer GOAT-Ära.
Ja.
Und ja, was müssen wir konstatieren? Beide titellos geblieben. Und ja, Messi zumindest bis zum Halbfinale noch entscheidender Faktor für die Argentinier. Im Finale komplett enttäuschend Cristiano Ronaldo. Außer, dass er in der Vorrunde gegen, was war das, Usbekistan, glaube ich, ne?
Ja, hat er seinen Doppelpack geschnürt.
I'm
back, I'm back.
Ja, I'm back, ja. Ansonsten auch.
Ja, peinlich. Also Cristiano Ronaldo, alles in allem wirklich peinlich. Also das wirklich, also dieses sich da abfeiern für den Doppelpack gegen Usbekistan und im Endeffekt hat er seinem Team mehr im Weg gestanden, als dass er ihnen geholfen hat. Da hat Lionel Messi schon ganz anders überzeugt. Da ist es wirklich nur die Leistung im Finale gewesen, die enttäuschend war bei Messi. Alles andere war überragend. Also bis zum Halbfinale haben wir hier den absoluten GOAT gesehen. Nimm alleine nur mal das Halbfinale gegen England. Also, das ist wirklich, also das ist für mich fast eine der besten Einzelperformances, die ich so in den letzten Jahren gesehen habe. Wie der das Spiel in der zweiten Halbzeit einfach in die Hand genommen hat gegen England und gesagt hat, so, Freunde, wir scheiden jetzt hier nicht aus. Also, ich geb mir jetzt jeden gottverdammten Ball. Wir scheiden hier nicht aus. Ich drück das für uns hier irgendwie noch rum, dass wir hier ins Finale einziehen. Das ist absolut beeindruckend und das ist eines GOATs auch würdig gewesen.
Ja. Ja, und das, also, ist es das jetzt gewesen? Oder sagen sich die beiden alten Herren noch, ach, weißt du was, solange ich noch kicken kann und solange ich noch gefragt werde, bin ich dabei.
Das ist ja das, also The Last Dance, ja, habe ich auch ein paar Mal gelesen, aber das würde ich nicht sagen an der Stelle, weil, also wie häufig haben wir jetzt schon gesagt, das ist der letzte Auftritt von den beiden, das ist aber jetzt der letzte Auftritt, jetzt aber wirklich ein letztes Mal, die beiden. Also ich würde gar nichts ausschließen, also so ein Ronaldo, eine EM nimmt er bestimmt auch nochmal mit in 2 Jahren und Messi, wenn er nochmal 4 Jahre irgendwie sich in den USA erholt und sich ein halbes Jahr vor der WM 2030 dann nochmal fit macht, halte ich auch das für möglich.
4 Jahre Reha-Sport für Lionel Messi, bis er dann fit ist für die WM. Ja, Cristiano Ronaldo hat ja gesagt, EM ist für ihn sowieso mindestens gleichwertig wie eine Weltmeisterschaft, weil er da den Titel geholt hat.
Das würde ich an seiner Stelle auch sagen.
Finde ich absolute Versager-Mentalität, sage ich, wie es ist. Ja. Also sich da hinzustellen, so zu sagen, naja, aber ich habe hier eine Europameisterschaft, Titel. Ja, aber der ist genauso viel wert. Für mich. Ja, für dich ist der sogar mehr wert als ein Weltmeistertitel, weil den hast du.
Ja. Traurig. Aber in dem Vergleich mit Messi kann er nicht mehr mithalten. Nee. Also guck dir allein an, ein Messi in 8 Spielen hat der Mann 8 Tore gemacht. Zweiter geworden jetzt am Ende im Duell um den goldenen Schuh, nur Mbappé 2 Tore mehr, weil halt dieses absurde Scheibenschießen da im Spiel um Platz 3 gegen England stattgefunden hat, sonst hätte Messi auch den goldenen Schuh noch gewonnen. Das ist unglaublich und das mit 39 Jahren, also das ist das pure Talent. Und immer wieder dieser Satz, den ich da im Kopf habe, Messi spielt ein anderes Spiel, also es ist nicht das gleiche Spiel, was alle anderen spielen. Er hat ein einen anderen Draht zu diesem Spiel als alle anderen. Das ist teilweise außerirdisch, was er spielt. Das kann man gar nicht hoch genug
bewerten. Ja, und das Talent altert halt nicht, ne? Der Körper schon. Und Cristiano Ronaldo ist ein sehr körperlicher, disziplinierter Spieler. Aber er kann den Stoffwechsel und den körperlichen Verfall, sage ich jetzt respektvoll, ich meine damit jetzt nicht, dass sein Körper auseinanderfällt, aber er kann seinen Stoffwechsel nicht so lange aufhalten. Ja, es wird immer kolportiert, er hat den Körper eines so und so viel 20-Jährigen oder eines so und so viel 30-Jährigen, aber hat er am Ende dann halt nicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da zeigt sich auch, wer eben das wahre Talent hat und wer am Ende auch der Beste aller Zeiten ist, und das ist Lionel Messi. Es war aber für mich auf jeden Fall die WM der Superstars. Also die standen absolut im Rampenlicht und die haben auch am Ende für ihre Mannschaften immer das gegeben, was es dann zum Sieg brauchte. Ne? Also wir haben ganz wenig so Spieler gesehen, die jetzt vorher relativ unbekannt waren und deren Stern jetzt so aufgegangen ist bei dem Turnier. Das, finde ich, hatten wir bei früheren Turnieren viel mehr. Ne? Also dass so relativ unbekannte Spieler dann mit einer Performance bei der WM dann richtig bekannt geworden sind. Hier haben wirklich fast nur die absoluten Superstars im Rampenlicht gestanden. Also ein Mbappé, ein Messi, Bellingham, Haaland, Dembélé, Kane, Vinicius Junior auch für Brasilien, auch wenn es nicht so weit gereicht hat. Also die absoluten Superstars, die haben auch Superstar-Leistungen gebracht.
Ja, vielleicht ebnet das jetzt den Weg für die nächsten beiden Turniere, dass da dann die Aufstrebenden kommen. Weil ich glaube, es war noch nie so eine Gleichzeitigkeit der Topformen da. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass wirklich jede Nation mindestens ein, vielleicht zwei derartig große Stars hat. Es gab immer so All-Star-Mannschaften, wo man das Gefühl hatte, da sind jetzt besonders viele vereint, und deswegen ist das so eine starke Nation aktuell. Das gab es immer. Aber so ein Turnier, wo es so breit gefächert war, dass jede Nation nicht nur einen Starspieler hat, sondern der auch eine Topform bringt in dem Turnier, das kann ich mich nicht erinnern.
Und wenig so Stories, ne, von Spielern, die jetzt so aufstrebend in der WM sind. Also haben wir noch so ein bisschen nachgedacht, so wer war dabei, wo wir jetzt am Ende der WM sagen, okay, deren Stern ist so einigermaßen aufgegangen. Also von Marokko sind mir Bouadi und Saibari in Erinnerung geblieben. Mhm. Die waren jetzt vorher keine so großen Namen, die haben aber richtig jetzt überzeugt für Marokko. Saibari werden wir natürlich noch in der Bundesliga bei den Bayern sehen. Johan Mansambi auf jeden Fall von den Schweizern. Ich meine, der hat mit seinen WM-Performances jetzt dafür gesorgt, dass er für 70 Millionen zu Aston Villa wechselt. Und der SC Freiburg sein Glück wahrscheinlich immer noch nicht fassen kann, was da für ein Geldregen da reinkommt. Bei den Norwegern vielleicht noch Skjeldrup, fand ich. Der hat gut aufgespielt, seine Tore gemacht. Geile Hütte gemacht. Neben den großen Superstars Haaland und Ødegaard ist das einer, der so ein bisschen aufgespielt hat. Und eigentlich auch Balogun, wenn er nicht eben diese ganze Misere mit der roten Karte dann hätte mitmachen müssen. Bis dahin hat er eigentlich auch echt überzeugt. Also das wären so ein paar Namen, wo ich sagen würde, okay, die haben jetzt mal richtig Aufschwung mitgenommen bei der WM.
Ja, wobei man, gut, bei Bouadi und Saibari muss man sagen, Marokko nicht das klassische, die haben jetzt nicht das klassische Star-Team. Das heißt, da war es dann sowieso wichtig, dass sie performen quasi. Also da gibt es das, wie soll ich mal sagen, da gibt es das Fundament, den nährhaften Boden, um sich zu zeigen. Mansambi hat es eigentlich letzte Saison schon andeuten können, was er für ein Potenzial hat, hat es jetzt abgerufen.
Aber der WM-Auftritt hat ihn noch mal doppelt so teuer
werden. Ja, ja.
Kommt er da oben drauf.
Habe ich, glaube ich, irgendwo auch als X-Tweet gesehen, von wegen Mansambi. Freiburg muss einfach hoffen, dass Mansambi eine gute WM spielt, weil dann können sie sich nämlich den Schwarzwald vergolden. Und genauso ist es auch. Genauso ist es auch passiert.
Ja, absolut. Also so ein paar Namen gab es dann doch, aber die standen alle im Schatten der ganz großen Superstars. Und die WM hat geendet mit dem Finale Spanien gegen Argentinien. Und da haben wir natürlich auch dieses absurde Generationenduell zwischen Messi und Yamal gesehen. Mit diesem Babyfoto von Jamal, wo er von Messi gewaschen wurde.
Ja.
Das ist ja auch völlig verrückt, ne? Dass die sich danach dann treffen und quasi so der Berührungspunkt dieser Generation ist. Jetzt ist Messis Zeit eigentlich vorbei, jetzt beginnt Jamals Zeit. Das ist völlig verrückt.
Ist die Frage, ist Jamal vielleicht trotzdem eine Art von Lowlight in bei der WM, weil klar, Spanien ist jetzt Weltmeister geworden, ja. Das ist jetzt ein sehr hartes Urteil vielleicht, aber am Ende ist er der Einzige, wo ich jetzt sagen würde, da hat man, gut, nehmen wir mal die deutsche Nationalmannschaft in Summe raus, weil da mit Musiala und wie jetzt Havertz als Champions League-Finalist, da ist sicherlich auch viel erwartet oder da ist man viel hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber so ein Jamal, der eigentlich auch der nächste Superstar sein soll. Klar, der ist erst 19, ne? Der hat noch sehr viele Turniere vor. Der hat schon zwei Turniere gewonnen.
Ja, das ist richtig. Das ist der jüngste Spieler, der jemals gleichzeitig schon Europameister und Weltmeister war.
Ja, der hat noch große Turniere vor sich, wenn er jetzt irgendwie zumindest den Biss noch hat. Aber eigentlich wäre das ein Turnier gewesen, wo er noch mal hätte zeigen können, dass er es ist. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es nicht passiert ist, ehrlich gesagt, weil es hat ja trotzdem funktioniert, die Mannschaft hat funktioniert, aber beim nächsten Turnier muss er die große Rolle spielen.
Ja, er war kein so großer Faktor wie andere Superstars für ihr Team, das stimmt schon. Hat bei ihm aber auch ein bisschen mit der Fitness zu tun gehabt. Er kam aus einer Verletzung in die WM rein. Ich glaube, erstes Spiel hat er auch gar nicht gespielt, danach kam er langsam rein. Also der ist natürlich auch nicht im besten Moment der Saison dann angereist zu dieser WM. Das muss man vielleicht auch ein bisschen entschuldigend dazu sagen. Aber natürlich ein Mann seiner Klasse, da müsste man eigentlich mehr Outcome noch erwarten für sein Team. Das hat er auch in Barcelona alles schon gezeigt, ne? Also das kann er durchaus. Aber ja, ne, da wäre schon mehr möglich gewesen. Aber am Ende auch verrückt. Die kommen aus der gleichen Jugendakademie bei Barcelona und ja, dann solche Superstars und treffen sich Jahre später dann wieder im WM-Finale.
Was mich bei Jamal interessieren würde, ist, ob die jetzt aufgrund seiner veränderten Physis, jetzt mache ich hier den Günther Netzer schon, ob er nochmal einen Positionswechsel bekommt.
Das ist ein interessanter Gedanke, den ich tatsächlich auch schon hatte, weil bei Michael Olise haben sie es ja auch gemacht in Frankreich. Ne? Der hat ja Zehner gespielt und nicht auf dem Flügel. Mhm. Auch da haben sie, hat Deschamps erkannt, dass der durchaus auch eine andere Position spielen kann. Und genau diesen Move stelle ich mir bei Jamal ehrlich gesagt auch vor. Voll.
Also der hat ja die Übersicht, der hat das, die Technik, das 1 gegen 1, die Ballbehandlung, den Abschluss, um Zehner zu spielen.
Ja, finde ich nämlich auch. Also
jetzt auch die Physis.
Ja, genau, durch die Körpergröße, die ja sich einfach völlig verändert hat in den letzten 2 Jahren bei ihm, ist er vielleicht auch nicht mehr der ideale Flügelspieler. Ne? Also genau, ist er vielleicht von seiner Statur und von seinen Bewegungen her dann doch in der Zentrale besser aufgehoben. Also finde ich auch einen interessanten Gedanken. Leite den mal weiter an Hansi Flick in Barcelona.
Ja, ich schreibe ihm gleich eine SMS.
Aber ist vielleicht auch besser, weil du weißt ja, wer da ab Sommer auf dem rechten Flügel spielt für Barcelona.
Vielleicht,
ne?
Vielleicht wird er nur deswegen umgeschult, weil Platz
er wird umgeschult, damit er überhaupt noch spielt.
Ja, andersrum, Adeyemi wird verpflichtet, weil man ja mal jetzt schon umschulen will.
Oder so, ja. Also Hansi Flick spielt hier 4D-Schach mit uns.
Ja, ich schreibe Heiko Westermann gleich beim Facebook-Messenger, was für eine Idee ich habe.
Ja, das ist eine gute Sache. Ja, so alles in allem zur Spielweise. Müssen wir sagen, die Robustheit ist zurück. Ja. Ne? Also wo wir gerade darüber sprechen, Positionswechsel aufgrund von Körperlichkeit. Die Robustheit ist zurück. Das Körperliche ist wieder deutlich wichtiger geworden.
Ja, also gerade die
Auch die deutsche Nationalmannschaft war das ja ein Riesenthema, ne? Dass wir körperlich nicht mithalten können. Andere Nationen sind da ganz anders aufgestellt und die waren erfolgreich.
Ja, und ich glaube, das ist das einfach so, dass das Mittel gegen Edeltechniker, gegen die ganzen feinen die mit der feinen Klinge unterwegs sind, dass man denen so oft auf die Füße tritt, dass man die körperlich angeht, dass man die mobbt quasi, dass sie den Spaß am Spiel verlieren. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Philosophie, die man aus der Kreisliga kennt, Ich habe mal eine Zeit lang Manndecker als Sechser gespielt für den gegnerischen, also ja, war also halt krassiger Zeh, ne? Wir waren alle sehr beschränkt in unseren Möglichkeiten und meine einzige Aufgabe war es, dem Zehner hinterher zu laufen, auf die Füße zu treten und ihm Spaß am Spiel zu nehmen. Und das hat in so vielen Fällen funktioniert und das ganze Spiel richtet sich halt nach Kombinationen, nach Technik, nach 1 gegen 1. Aber wenn derjenige da keinen Bock mehr hat, weil er jedes Mal Angst hat, den Ball zu bekommen, das kann schon funktionieren. Und wenn man sich ansieht, Paraguay, auch Argentinien und alle anderen Mannschaften, die, also gerade die in der deutschen Gruppe, auch Ecuador, die sind viel körperlicher, viel robuster gewesen. Vielleicht muss
man. Und das hilft ja auch gegen dieses extreme Pressing. Ne? Also du kannst ja pressen, wie du willst, wenn du aber eine Robustheit mitbringst, dann schirmst du den Ball einfach so ab, da kann derjenige ja dreimal um dich herumlaufen und pressen, wie er will. Wenn du deinen Körper richtig einsetzt, dann bist du dagegen resistent. Ne? Also ich glaube, das ist schon so eine spielerische Erkenntnis, die wir aus der WM rausziehen können. Und oft ist es ja so, dass wenn etwas sich taktisch spielerisch durchsetzt bei einem so großen Turnier, dass das dann Auswirkungen hat auf die nationalen Ligen. Also dass da gewisse Verhaltensmuster und taktische Herangehensweisen dann übernommen werden. Ne? Also bin ich mal sehr gespannt, ob wir das dann vielleicht auch in der Bundesliga irgendwo sehen, dass da die Mannschaft mehr drauf setzen.
Ja, das ist immer so das Gefährliche, dass die ganzen Verbände auch nicht antizyklisch arbeiten, sondern zyklisch. Und dass wir jetzt davon ausgehen können, dass wir so in 6 bis 8 Jahren wieder so eine Marco Rehmer, Christian Wörns Truppe da hinten rumlaufen haben und alle hüftsteif nur noch auf Körper gehen, weil die gesehen haben, dass das jetzt gerade das Ding ist und die Jugendspieler alle darauf getrimmt werden.
Nur noch ins Gym getrieben werden und da wird Eisen gebogen.
Ja, ja.
Tag ein, Tag aus.
Das vielleicht jetzt nicht, aber dass man halt wirklich auf die körperliche Kraft geht. Am Ende ist der Fußball, was die Athletik angeht, immer noch weit hinter dem, was jetzt richtige Athletiksportarten oder was Profisportarten in zum Beispiel wie Basketball etc., was die anbieten an Training für ihre Spieler. Da ist gerade die Bundesliga teilweise noch nicht so weit. Viele Fußballspieler sind keine Vollathleten, sondern sind eher Teilzeitsportler mit hohem Gehalt. Nein, das ist ein bisschen fies jetzt, aber
Wir laufen in Deutschland ja von der taktischen Ausbildung her immer noch den Spaniern von 2010 hinterher. Also wir sind ja immer noch der Meinung, dass das der Fußball ist, der gespielt werden muss. Und da wird Jürgen Klopp ja wohl hoffentlich mal ansetzen, dass das ein für alle mal verschwindet aus Fußball-Deutschland.
Ja, in Schalke, auf Schalke wird man jetzt sagen, ja, guck mal, siehst du, einer wie Klopp, haben wir immer gesucht.
Ja, ja. Das, das stimmt wohl. Ja, alles in allem zur WM. Was sagen wir? Was geben wir der WM für ein Rating, für ein Fazit? So.
Finde ich schwierig. Wie gesagt, es war viel Euphorie da, es war viel Spaß da. Wir hatten für uns sehr, sehr viel Spaß. Sowohl im Podcast als auch bei YouTube oder bei Twitch. Also was das angeht, war das, fand ich, eine super WM. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich hatte es eingangs gesagt. Also wir haben es ja bewusst nicht so kritisch jetzt begleitet, sondern wir hatten ja auch vor der WM schon gesagt, wir wollen Stimmung erzeugen, wir wollen uns auf den Fußball konzentrieren. Man muss aber am Ende sagen, dass Gianni Infantino die Büchse der Pandora geöffnet hat und dass wir Gefahr laufen, dass jetzt jedes Turnier immer schlimmer wird.
Ja, die Auswirkungen werden wir jetzt auch noch gar nicht so abschätzen können. Das werden wir erst in vielen Jahren dann sehen.
Saudi-Arabien. Also, ja.
Meinst du, die hieven die saudi-arabische Nationalmannschaft dann bis ins Finale? Nee,
das nicht. Aber ich denke, es wird da Entscheidungen geben, Turnierbäume geben, die dafür sorgen, dass man am Ende in Saudi-Arabien durchaus zufrieden sein kann mit der Welt.
Zufrieden lächelt ins weiße Gewand. Ja, das mag auf jeden Fall sein. Ja, ich finde auch, also dieser Beigeschmack bleibt natürlich und die ganzen Auswirkungen, das können wir uns auch gar nicht alles ausmalen, was da noch dranhängen wird, was die FIFA da getan hat. Aber dennoch alles in allem und diese Scheuklappen, die muss man ja als Fußballfan sowieso schon seit vielen Jahren haben, sonst kannst du es ja auch lassen, diesen Sport zu verfolgen. Hat es mir trotzdem auch Spaß gemacht. Also das ist halt Ja, wir haben über die Aufblähung auch viel negativ geredet, aber wenn dann jeden Tag irgendwie da 5, 6 Spiele hintereinander sind, dann, ja, wenn du halt Fußballbegeisterter bist, so wie ich, dann liebst du es halt trotzdem. Ja. Dann lernst du es halt auch irgendwie, die Begleiterscheinungen dann zumindest teilweise auszublenden. Deswegen, also das ist ja nur so aus dem Gefühl heraus, ihr habt uns ja auch viel geschrieben während der WM, ne, dass es euch teilweise ähnlich geht. Von daher, ja, so ist es halt, wenn man diesen Sport verfolgt, so ein bisschen Scheuklappen braucht man immer.
Ja, das ist ein schönes Fazit, weil wenn man jetzt die Scheuklappen komplett abnimmt und alles kritisch sieht, dann macht man sich das Leben auch ein bisschen schwieriger als nötig.
Ja, dann darfst du es gar nicht mehr verfolgen. Aber ja. dann brauchst du auch Bundesliga nicht mehr verfolgen. Ja. Dann kannst du einen Kreisliga-Club um die Ecke.
Und selbst Kreisliga-Club um die Ecke kannst du dann vergessen, weil wenn du überlegst, dass ab Kreisliga B, wenn da eine Mannschaft aufsteigen will, Spieler nur hinwechseln, wenn sie Geld bekommen.
Ja.
Also dann kannst du den Fußball, kannst du dann wirklich verlassen. Und dann geh, dann geh auf die olympischen Sportarten und schau dir da an. Da müssen die Leute teilweise ja zur Polizei gehen oder zur Bundeswehr, damit sie sich ihr Leben als Sportler leisten können, weil sie da über die Förderung, über die Sporthilfe etc. kommen. Dann muss man dahin gehen. Da muss man da seine Leidenschaft suchen im Breitensport oder im olympischen Bereich.
Ja, so sieht's aus. Schreibt uns doch gerne mal, wie euer Fazit zur WM ist. Habt ihr Spaß gehabt? Hat das Negative für euch überwogen? Was waren eure Highlights, eure Lowlights? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare bei Spotify oder auch bei YouTube. Würde uns sehr interessieren. Und wir sind damit raus, was die WM angeht. Die ist für uns jetzt durch mit dieser letzten Folge. Finito. Wollt euch aber noch ein bisschen informieren, wie es weitergeht von unserer Seite. Wir schalten ab jetzt wieder um in den Modus Bundesliga. So, für uns ist jetzt wieder die Bundesliga angesagt. Und die Bundesliga läuft zwar noch nicht, aber der Transfermarkt läuft. Es kommen immer mehr Trikots dazu, alles drumherum, was diese Bundesliga-Saison dann in den Wochen vorher einleitet. Das kommt immer mehr. Testspiele, ne? Das ist ja auch das nächste Ding, was jetzt wieder guckt. Wir werden uns wieder fürchterliche Testkicks angucken und daraus Schlüsse ziehen, die niemals eintreffen werden. Ne? Das, was jeder Fußballfan jeden Sommer auch wieder aufs Neue macht und dann enttäuscht wird oder überrascht wird. Deswegen wird es Content geben. Wir machen weiter am kommenden Dienstag. Da starten wir dann rein mit so ein bisschen kürzeren Podcast-Folgen. Machen einfach immer so ein bisschen Roundup. Was ist so auf dem Transfermarkt los? Was hat es für neue Entwicklungen gegeben? Und wir starten auch rein in unser Lieblingsformat jeder Saison.
Genau, also wir starten da rein mit dem ersten Teil des Trikot-Rankings der ersten Fußball-Bundesliga. Es sind ja schon sehr, sehr viele Trikots jetzt mittlerweile offiziell verkündet worden. Es waren schon einige, ich sag's, wie es ist, fick geile Teile dabei.
Ja,
es gab
aber auch Enttäuschungen.
Es gab auch schon einige, wo man auch durchaus mit der hochgezogenen Augenbraue rangehen können. Also das werden wir auf jeden Fall machen. Und dann werden wir uns so ein bisschen durch so kleine Podcast-Snack-Folgen Richtung Bundesliga tasten. Und dann geht's ja richtig für uns saisonmäßig los am Wochenende des 22. August, wenn ich mich nicht täusche, weil da dann die erste Runde des DFB-Pokals stattfindet.
Genau, also ab DFB-Pokal
da wird's sind
ernst. Wir natürlich, ja, da wird's ernst, dann sind wir mitten in der Saison, dann ist natürlich wieder jeden Sonntag ganz gewohnt diese Show hier für euch am Start und davor wird's aber natürlich nochmal unsere Saisonvorschau geben, das ist ja auch eine Tradition, die wir hier mittlerweile pflegen, schon seit vielen Jahren und es ist ja auch immer besonders witzig, dann am Ende der Saison nochmal drauf zu gucken, was haben wir da eigentlich vorhergesagt für die Saison. Genau, deswegen ist die Vorschau nochmal doppelt wichtig, damit wir im Nachhinein dann auch nochmal gucken können, was haben wir da erzählt? Das kommt auf jeden Fall dann kurz vor Saisonbeginn noch.
Genau. Und bis dahin, ja, ich glaube, für diejenigen, die uns gerne bei Twitch oder bei YouTube live verfolgen, würde ich mal sagen, da können wir mal kurzfristig, könnt ihr mal kurzfristig ein Auge drauf haben. Da müssen wir dann auch schauen, wie es bei uns reinpasst. Aber das ein oder andere wird es sicherlich mal geben, wo wir uns verabreden und Zeit miteinander verbringen wollen, weil uns die Snacks nicht reichen. Ihr wisst ja, wie
es ist ja immer so. Man nimmt sich vor, mal ein bisschen Fahrt rauszunehmen und dann hat man natürlich doch Bock. Es passieren wieder Sachen, über die man sprechen muss. Ne? Es ist ja auch, wir suchen uns das ja nicht aus. Ja, ne? Der Content sucht sich uns aus.
Wenn der Fußball so verrückt ist, was sollen wir denn tun?
Ja, also, es reißt nicht ab hier. Wir werden auch die Sommerpause noch schön überbrücken mit euch zusammen. Vielen, vielen Dank natürlich an alle, die zugehört und zugeschaut haben während der WM hier. Uns hat es viel Spaß gemacht, natürlich vor allem mit euch. Und ja, dann geht's weiter mit Bundesliga.
Genau.
Bis dahin, Power Chop.
Fulminante Grüße.